Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Europa hat gewählt und wir wollen uns heute Morgen ausführlich mit den Ergebnissen und der Neusortierung des Europaparlaments beschäftigen. Wir schauen deshalb nach Brüssel und auch nach Wien. Zum Schluss bewegen uns noch Norwegens Deutschkinder und die späte Entschuldigung. Die etablierten Parteien, die konservative EVP, der auch die deutschen Unionsparteien angehören, und die sozialdemokratische Fraktion mussten bei dieser Europawahl deutliche Einbußen hinnehmen. Die Stimmverluste waren so groß, dass die Koalition wahrscheinlich erstmals seit 40 Jahren die Mehrheit im Europaparlament verloren hat. Die EVP kam europaweit nach jüngsten Auszählungen nur noch auf 23,7%. Besonders hoch waren aber die Verluste bei den Sozialdemokraten. Sie erhielten nur noch 20,4% der Stimmen. Die Rechtspopulisten und EU-kritischen Parteien haben dagegen zugelegt, wenn auch der Rechtsruck nicht so stark ist wie zuvor prognostiziert. Klare Gewinner sind aber die Grünen mit ihrem Schwerpunkt bei der Klimapolitik. Sie konnten ihren Stimmanteil auf 9,3% ausbauen. Dieses EU-Parlament wird sich also neu sortieren müssen. Wie das aussehen könnte, das möchte ich ausführlich mit unserem Korrespondenten Peter Kapern in Brüssel besprechen. Herr Kapern, wie sind denn im Moment so die Mehrheitsverhältnisse?
Extrem unübersichtlich. Es ist nicht nur so, dass EVP und S&D, also die Christdemokraten und die Sozialdemokraten, wahrscheinlich ihre Mehrheit verloren haben, sondern sie haben sie verloren und sie haben sie ganz satt verloren. Und das ist ein tiefer Einschnitt für das Europaparlament, weil das erste Mal überhaupt der Fall ist, seit dieses Parlament existiert. Das heißt also, die beiden werden, wenn sie die Politik auf europäischer Ebene weiter prägen wollen, sich Partner suchen müssen, mindestens einen. Es wäre rechnerisch denkbar, eine Koalition, eine Zusammenarbeit mit den gestärkten Liberalen in der ALDE plus Renaissance-Fraktion. Diese ALDE plus Renaissance-Fraktion kommt auf 107 Sitze im Moment. Und ist vor allem dadurch gestärkt worden, dass es den Zusammenschluss der bisherigen liberalen Fraktion gegeben hat mit den Liberalen, die Emmanuel Macron anführt. Es wäre aber auch denkbar, eine Zusammenarbeit mit den Grünen. Auch das würde reichen. Die Grünen gestärkt auf 70 Sitze. In der Tradition und in der Notwendigkeit des Europaparlaments würde es allerdings liegen, wenn sich alle vier verständigen würden. Das hat klare Gründe, nämlich dass in den Fraktionen des Europaparlaments weniger an Parteilinien entlang abgestimmt wird, weniger der Fraktionszwang zum Zuge kommt, als wir das beispielsweise aus dem Bundestag kennen. Europaabgeordnete stimmen auch regelmäßig nach ihren nationalen Interessen ab und verlassen dann die Fraktionslinie. Und deswegen braucht es bei politischen Verabredungen zu Beginn einer Koalition, einer Legislaturperiode, gravierend große, stabile, sehr stabile Mehrheiten, um überhaupt über die fünfjährige Legislaturperiode zu kommen. Also es wird wahrscheinlich eine Kooperation dieser vier Fraktionen der Mitte geben. Und die Sondierungen fangen bereits heute Abend an. Manfred Weber hat eingeladen. Alle Parteien betonen jetzt erst einmal, es geht jetzt um die Themen, um die Inhalte. Aber natürlich stehen dann als zweites auch die Posten im Brennpunkt, die da in den nächsten Monaten auf europäischer Ebene zu vergeben sind.
Glauben Sie mit Blick auf diese Posten, dass die Grünen jetzt zum Königsmacher werden könnten, weil ja die etablierten Parteien mit ihren herben Verlusten keine große Koalition mehr haben werden und beide Fraktionen sind jetzt angesichts der Stimmverluste auf Partner angewiesen?
Also es gibt ja zwei Fraktionen, die sich in der Rolle der Königsmacher sehen. Das sind die Grünen und das sind die Liberalen, weil, ich habe es ja gerade erklärt, Dreierbündnisse entweder mit den Grünen oder mit den Liberalen, jeweils mit EVP und S&D, würden rechnerisch reichen. Aber noch einmal, es liegt in der Tradition und in den Verfahren des Europaparlaments begründet, dass mutmaßlich diese vier Fraktionen jetzt versuchen werden, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, was die Suche nach Kompromissen nicht unbedingt einfacher macht.
Lassen Sie uns kurz auf die Ergebnisse der rechtspopulistischen und EU-kritischen Parteien schauen. Sie erreichen rund ein Drittel der Mandate im Europaparlament, sind aber bislang auf 3 Fraktionen verteilt. Wie wahrscheinlich ist es, dass sie stärker werden, weil sie sich zusammenschließen? Beziehungsweise wie wahrscheinlich ist es, dass sie sich stärker zusammenschließen?
Ich halte das für ausgeschlossen, weil das, was da sich auf der rechten Seite des Parlaments tummelt, einfach nicht unter einen Hut passt. Wir haben da ja die eine Fraktion, die bislang gebildet wurde von der Brexit-Partei, Nigel Farage und Cinque Stelle. Das ist eine Fraktion, die nicht viel mit Islamophobie und solchen Themen zu tun hat, die keine ausgewiesene rechtsextreme Fraktion ist. Man darf nicht vergessen, Nigel Farage möchte ja gerne bei britischen Neuwahlen, wenn es die gibt, Ministerpräsident werden. Er wird sich dieses rechtsextreme Etikett bis dahin sicherlich nicht anpappen lassen. Und das wäre der Fall, wenn er mit Matteo Salvini beispielsweise gemeinsame Sache machen würde. Ähnliches gilt für Parteien wie die Peace in Polen, die eher eine nationale Agenda hat, eine brüsselkritische Agenda hat, während die übrigen Parteien, die Matteo Salvini, der italienische Innenminister, in einer Fraktion versammeln will, also FPÖ, AfD beispielsweise, und seine Lega Nord, die haben eine klar ausländerfeindliche Agenda, migrationsfeindliche Agenda, islamophobe Agenda. Das alles passt nicht zusammen. Also ich prognostiziere, es wird bei diesen 3 Gruppierungen bleiben, auch wenn es da Verschiebungen geben mag. Und schon innerhalb der Fraktion, die Matteo Salvini da verschieben will, wird es im Laufe der Legislaturperiode mutmaßlich zu erheblichen Spannungen kommen, weil es eben viele Themen gibt, bei denen die sich nicht eins sind. Beispielsweise, wenn Italien mehr Geld von den reichen nördlichen EU-Staaten fordert, damit die italienische Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Da kann ich mir schwer vorstellen, dass das eine Politik ist, ein Vorhaben ist, dem die deutsche AfD zustimmen würde.
Die Europawahl war ja je nach Land mal Kritik oder Bestätigung der nationalen Regierung. Orbáns Fidesz-Partei war der klare Sieger dieser Europawahl. Was glauben Sie, werden die ungarischen Rechtspopulisten in der EVP bleiben?
Ich habe da noch kein wirklich klares Urteil. Einerseits ist es schwer vorstellbar, wie das gelingen soll nach den Zerwürfnissen der letzten Wochen. Das ist ja doch verbal zumindest deutlich eskaliert. Und man fragt sich, wie das nochmal zusammenpassen soll, diese Forderung Orbáns nach einem klaren Rechtsschwenk der EVP und der Position der übrigen Parteifamilie der Christdemokraten. Andererseits habe ich Viktor Orbán immer als sehr taktisch versierten Politiker gesehen. Und er wird wissen, dass wenn er sich Matteo Salvini anschließt, er von den Fleischtöpfen der Macht weit wegrückt. Er wird dann marginalisiert werden. Er wird nicht mehr dabei sein, wenn die großen Weichen gestellt werden in Europa bei allen wichtigen Themen. Da wird er nur noch Zuschauer und Kommentator sein. Ob ihm das passt, da bin ich noch nicht ganz sicher. Ich halte das also noch nicht für ganz ausgemacht, dass Viktor Orbán tatsächlich der EVP den Rücken zukehrt.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Deutschlandfunk-Korrespondent Peter Kapern war das aus Brüssel. Vor allem die Sozialdemokraten hatten in Österreich gehofft, dass ihnen die jüngsten Enthüllungen über die Führungspolitiker der rechtspopulistischen FPÖ in die Karten spielt. Doch dem war nicht so. Die SPÖ hat das schlechteste Wahlergebnis ihrer Geschichte auf Bundesebene hinnehmen müssen. Die ÖVP von Kanzler Sebastian Kurz ist dagegen der eindeutige Gewinner dieser Europawahl. Seine Partei hat 34,9% der Stimmen erhalten. Sie hat sich also um 7,9 Prozentpunkte verbessert. Und damit haben sie mitten in der Regierungskrise ein besseres Ergebnis erzielt als noch bei der letzten Europawahl.
Wir liefern nicht nur 5 Mandate wie bisher ins Europäische Parlament seitens der ÖVP, sondern zumindest 7 Mandate. Das ist eine starke Stimme für die Kraft der Mitte und auch für Manfred Weber als nächsten Kommissionspräsidenten.
Kanzler Kurz gestern nach der Bekanntgabe der ersten Prognosen. Die sogenannten Freiheitlichen, die FPÖ, mit deren Hilfe Kurz Kanzler wurde und durch dessen Ibiza-Affäre des Ex-Vizekanzlers Heinz-Christian Strache die Regierung in Wien in die Krise gestürzt wurde, hat weniger Wähler abgeschreckt als gedacht. Die FPÖ hat 17,5% der Stimmen. Ich bin nun verbunden mit Thomas Mayer, dem Brüssel-Korrespondenten der österreichischen Tageszeitung Der Standard. Herr Mayer, wie erklären Sie sich, dass die FPÖ trotz dieser vorangegangenen Glaubwürdigkeitskrise so gut abgeschnitten hat?
Ja, es hat sich gezeigt, dass die FPÖ einen harten Kern an Stammwählern hat, schon seit langer Zeit. Und dass dieser Kern der Wähler nicht so leicht davon abzubringen ist, bei den Freiheitlichen zu bleiben bei Wahlen. Man muss allerdings das Ergebnis schon in Beziehung setzen zu vergangenen Wahlen, nicht nur zur Europawahl, zur letzten, sondern auch zur Nationalratswahl und zu den Erwartungen, die diese Partei hat, seit sie in die Regierung eingetreten ist vor 1,5 Jahren. Und da war das Wahlziel eigentlich Platz 2 mit 26%. Und davon sind die Freiheitlichen doch ein gutes Stück weg. Sie haben im Vergleich zu 2017 ungefähr ein Viertel ihrer Wähler verloren. Der zweite Grund ist mit Sicherheit, dass es ihnen nach Ibiza-Gate, wie wir das nennen, dem Skandal um den früheren Vizekanzler Heinz-Christian Strache, sehr gut gelungen ist, sich in eine Opferrolle zu stellen, zu sagen, das sei ein gemeiner, hinterhältiger Lauschangriff gegen ihren Parteichef gewesen. Und ihr ist zugute gekommen, dass die Opposition, insbesondere die Sozialdemokraten, sich vom ersten Tag des Skandals an vor allem auf den Bundeskanzler Sebastian Kurz eingeschossen haben und weniger auf die FPÖ, sodass in den letzten Tagen vor der Wahl die Freiheitlichen eigentlich aus dem Blickpunkt der Öffentlichkeit gekommen sind, sich ein bisschen verstecken konnten hinter diesem riesigen Skandal von Ibiza. Und das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass die Wähler ihre Gunst so verteilt haben, wie sie das gemacht haben.
Ja, ein großer Gewinner dieser Gunst ist ja klar Kanzler Sebastian Kurz. Er ist mit Hilfe der Rechtspopulisten Kanzler geworden. Warum haben ihn die Wähler dafür nicht verantwortlich gemacht bei dieser Wahl?
Kanzler Kurz ist bei den Wählern, bei der breiten Masse der Wähler, äußerst beliebt. Das bildet sich in diesem Ergebnis auch ab. Aber es ist nicht das einzige Element natürlich. Wir dürfen nicht vergessen, es war eine Europawahl, die schon einen längeren Wahlkampf hinter sich hat. Die ÖVP ist in diese Wahl angetreten mit einem breiten Team, mit einem starken Team von bekannten Kandidaten. Und sie hat einen Vorzugsstimmenwahlkampf gemacht, einen eindeutigen, viel mehr als alle anderen Parteien. Sodass also das Ergebnis, dieses Plus, ein kompaktes Ergebnis ist. Aber natürlich war es auch eine Abstimmung über den Bundeskanzler, der ja von den Oppositionsparteien seit Tagen mit einem Misstrauensantrag bedroht wird, der heute im Parlament zur Abstimmung kommen wird. Mhm. Und es ist das ganz im Sinne übrigens auch des Bundespräsidenten van der Bellen mit Sicherheit auch ein Ausdruck, dass die Wähler mehrheitlich wollen, dass diese Regierung unter Kurzens Führung weitermacht bis zum Wahltag im September.
Und trotzdem droht ihm heute der Misstrauensantrag.
Es sieht danach aus, wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, weil es offensichtlich mehrere Misstrauensanträge gibt und es könnte sein, dass die Opposition im Abstimmungslauf des Nationalrates sich hier verheddert und dass keiner der eingebrachten Misstrauensanträge eine Mehrheit findet. Es ist so, dass eine Kleinpartei, eine Abspaltungspartei von den Grünen, eigentlich nur dem Bundeskanzler Kurz das Misstrauen aussprechen wollte. Nun haben aber die Sozialdemokraten heute Nacht beschlossen, dass sie die gesamte Regierung abwählen wollen. Das hat wiederum zu großen Diskussionen auch um den Stand der neuen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner geführt. Denn es fragen sich natürlich viele, warum soll die gesamte Regierung abgewählt werden, die der Präsident erst vor fünf Tagen als Übergangsregierung angelobt hat, wodurch eigentlich vor einer Woche angekündigt wurde, dass das Misstrauen sich nur gegen den Bundeskanzler richten würde.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Thomas Mayer war das, der Brüssel-Korrespondent vom Standard. Deutschen Mädchen oder deutschen Huren wurden sie genannt. Die norwegischen Frauen, die sich während der Besatzung durch die deutsche Wehrmacht mit einem Soldaten eingelassen hatten. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurden sie kahlgeschoren, interniert. Sie haben ihre Anstellung verloren und auch oft ihre Staatsbürgerschaft. Mehr als 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, im Oktober des letzten Jahres, hat sich die norwegische Regierung nun offiziell für das unrechte Verhalten gegenüber diesen Frauen entschuldigt. Für die meisten kommt diese Entschuldigung zu spät. Sie sind tot. Gunnar Köhne berichtet.
Die düstere Atmosphäre passt zur Ausstellung. Das norwegische Widerstandsmuseum befindet sich in einem Teil der Katakomben von Akershus, der Stadtfestung von Oslo. Hier wird erzählt, wie die norwegische Exilregierung in London den Widerstand gegen die deutschen Besatzer aufrechterhielt. Dazu gehörten Sabotageaktionen genauso wie der Boykott von NS-Sportveranstaltungen. Zu sehen sind Fotos, Ton- und Filmaufnahmen, Dokumente, Plakate und sogar kleine Modellbaulandschaften, in denen Kämpfe mit den deutschen Besatzern und Überfälle von Widerstandsgruppen nachgebildet werden. Immer wieder taucht Vidkun Quisling auf, der Chef der winzigen norwegischen Nazi-Partei National Samling, der sich von Hitler zum Ministerpräsidenten Norwegens ernennen ließ. Quisling ist in Norwegen bis heute der Inbegriff des Verrats. Vor dem Museum treffe ich einen alten Herrn, der mit seinen beiden erwachsenen Enkeln das Museum besucht hat. Er habe die Zeit der deutschen Besatzung als Kind miterlebt, sagt er, die Erinnerung an die Opfer müsse aufrechterhalten werden. Genauso wie die Erinnerung an die Kollaborateure, die Quislinge, wie sie in Norwegen genannt werden. Zu den Verrätern aber, findet die Enkelin, sollten jene Frauen, die mit Wehrmachtssoldaten zusammen waren, die sogenannten deutschen Mädchen, nicht gezählt werden.
Die waren doch unschuldig. Man kann doch nicht wissen, in wen man sich verliebt.
Aber es wäre auch nicht so schwierig gewesen, sich von den Deutschen fernzuhalten. Da waren sicher auch manche unter denen, die sich bewusst eingelassen hatten und sich etwas davon versprochen hatten, für den Fall, dass die Deutschen den Krieg gewinnen.
Helle Ornes ist Journalistin der Tageszeitung Aftenposten. Sie hat eines von mittlerweile mehreren Büchern über die Tyske Jenta geschrieben und kennt die hartnäckigen Vorurteile gegen die deutschen Mädchen. Durch horizontale Kollaboration mit den Okkupanten hätten sie den Widerstandsgeist der Norweger geschwächt. Wir gehen die Festung Akershus hinauf. Von hier oben hat man eine großartige Aussicht auf das rot verklinkerte Rathaus und den alten Hafen. Ornes zeigt hinaus in den Oslofjord.
Immer wenn ich hierher komme, denke ich an Hovedøya, die kleine Insel dort drüben. Heute ein beliebter Badeplatz für die Osloer. Aber kaum jemand weiß, dass dort nach dem Krieg Frauen interniert waren, die ein Verhältnis mit deutschen Soldaten hatten.
Bis zu 1000 Frauen seien dort eingesperrt gewesen, ohne jede Rechtsgrundlage, betont Ornes, denn sie hatten ja gegen kein Gesetz verstoßen, höchstens gegen ein moralisches Gebot. Hinzu kam, dass den Frauen vielfach auch noch die Staatsbürgerschaft entzogen worden war. Für dieses Unrecht hat sich die norwegische Ministerpräsidentin Solberg nun entschuldigt. Als Helle Ornes anfing, über die deutschen Mädchen zu recherchieren, war sie überrascht. Schließlich hatte es doch immer geheißen, das seien nur einzelne Frauen gewesen, meist Prostituierte oder Nazi-Parteimitglieder.
Es gab ja viele hunderttausend tyske junge Männer.
Zu der Zeit befanden sich mehrere hunderttausend junge Deutsche in einem Land, das zum damaligen Zeitpunkt 3 Millionen Einwohner hatte. Mindestens 50.000 Frauen hatten ein Liebesverhältnis mit einem Deutschen. Das wären 10% der weiblichen Bevölkerung zwischen 18 und 35. Mindestens 12.000 Kinder sind aus diesen Verbindungen hervorgegangen. Ich kann verstehen, dass in den ersten Jahren nach dem Krieg andere Erzählungen im Vordergrund standen. Es brauchte leider 2 Generationen, bevor man sich dieses Themas endlich ernsthaft annahm.
Aber wer war eigentlich ein deutsches Mädchen, eine Tyske Jente, wie sie auf Norwegisch genannt wurden? Am Rande einer deutsch-norwegischen Literaturveranstaltung in Oslo begegne ich der Publizistin und Übersetzerin Ebba Drolshagen. Auch sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Schicksal dieser Frauen und ihrer Kinder.
Ist es nur eine Frau, die mit einem Deutschen ein intimes Verhältnis hatte, will sagen, mit ihm ins Bett gegangen ist? Nennen wir ein deutsches Mädchen eine, die auf der Straße mal einen Satz gewechselt hat mit einem Deutschen, was durchaus einige Norweger als ausreichend empfanden. Die Frauen bekamen sehr schnell klargemacht, dass sie an dem nationalen Konsens des Siegers keinen Anteil haben. Und wenn sie ein Kind hatten, das war natürlich besonders schlimm, weil uneheliches Kind und vom Feind, also das war natürlich oft eine katastrophale Kombination. Auffallend viele haben sehr schnell geheiratet, um sozusagen diese Schande dieses unehelichen Feindeskindes ungeschehen zu machen.
Und es waren während und nach der Besatzungszeit überwiegend Männer, die über die betroffenen Frauen ihr Urteil fällten.
Von Norwegens deutschen Kindern und der späten Entschuldigung bei ihren Müttern berichtete Gunnar Köhne. Morgen geht es an dieser Stelle um das Schicksal der Kinder. Nun aber neigt sich die Sendezeit dem Ende zu. Britta Fecke verabschiedet sich.